Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch, am Mikrofon Eric Facon. Hallo. Heute sprechen wir von einer Musikkategorie, die es schwer hat, vor allem im gestrengen Auge und Ohr der Musikkritik. Die Rede ist vom Schlager. Jenes deutsche Liedgut, auf das man gerne herabschaut, missverstanden, aber vielleicht doch heimlich geliebt. Wer weiß es? Darüber werden wir reden. Und zwar mit Nicoletta Cimino, Moderatorin des Echo der Zeit auf Radio SRF und Michael Krogerus, Journalist beim Magazin. Nun, jeder Mensch wird musikalisch auf irgendeine Art sozialisiert. Ja, Nicoletta Cimino, wann ist denn der Schlager in Ihrem Leben aufgetaucht?
Der ist sehr, sehr früh aufgetaucht. Ich war oft bei meiner Großmutter und die hatte so ein großes Wohnzimmerbuffet aus schwerem Holz und dort hatte es einen Plattenspieler und über diesen Plattenspieler hatte sie Schallplatten und eine meiner Lieblingsschallplatten und auch ihrer Lieblingsschallplatten war Heintje mit Mama. Und das war so wie, ich glaube, das war so der erste Schlager, den ich wirklich sehr bewusst mitgenommen habe und der mir auch immer sehr geblieben ist und der mich heute noch sehnsüchtig machen lässt, wenn ich den höre. So.
Michael Krogerus?
Ja, also ich denke ja, dass so Schlager und Alltagsalkoholismus, die haben eines gemeinsam. Oh. Keiner spricht gern drüber, aber jeder hat schon Erfahrung damit gemacht. Und meine Erfahrung mit Schlager stammt eigentlich von diesem Grand Prix Eurovision de la Chanson. Das war, ich komme ja aus Finnland, das ist so ein totaler Standard, den man in skandinavischen Ländern immer, immer schaut. Und Melodiefestivalen heißt es auf Schwedisch. Und das ist eine ganz wichtige Errungenschaft, vor allem seitdem ABBA mit Waterloo 74 gewann. Und ich kann sagen, dass dieses gehauchte ein bisschen Frieden, das waren die ersten deutschen Worte, die ich jemals gehört habe.
Ein bisschen Frieden. Ich weiß also noch, als der gewann, da habe ich wirklich den ganzen Abend, wir haben das auch immer geschaut, Grand Prix d'Eurovision, großartig, habe ich den Daumen gedrückt, dass Nicole gewinnt. Und am Schluss des Abends, als sie wirklich gewonnen hat, habe ich den Daumen nicht mehr gedrückt und ich konnte ihn sicher zwei Tage nicht bewegen, weil ich ihn so fest gedrückt habe, dass Nicole gewinnt mit ihrem wunderbaren dunkelblauen Glitzerkleidchen und der schönen Gitarre. Mhm.
Ich bin ganz sicher, dass sie auch nur wegen Ihnen gewonnen hat überhaupt, Nicoletta Cimino. wie stehen Sie jetzt nun heute zum Schlager, wenn ich das mal ergänzend fragen darf?
Ich habe ein unverkrampftes Verhältnis zum Schlager. Ich muss aber sagen, dass bei mir der Spaß dann aufhört, so in den frühen 90ern. Also alles, was danach gekommen ist, so nach, oder vielleicht schon ein bisschen früher, dann das finde ich dann nicht mehr so berauschend. Das hat wohl auch damit zu tun, dass ich Schlager immer mit einer liebevollen Ironie betrachte. Und wenn es dann so zu sehr jetzt ins Alltägliche, meinen Alltag betreffende reinkommt, dann kann ich das wie nicht mehr. Und darum, ja, dann hört dann der Spaß bei mir auf. Aber ich mag Schlager. Ich finde, ich höre auch oft daheim Schlager, französischen Schlager, italienischen Schlager und vor allem Udo Jürgens.
Also gar nicht so eine heimliche Liebe in dem Sinn, könnte man.
Nein,
kurz
eine offen gelebte, transparente Liebe eigentlich.
Michael Krogerus, wie haben Sie es?
Ganz anders. Also würde man mich fragen, magst du Schlager, würde ich sehr heftig und auch sehr intuitiv und ehrlich antworten, nein. Ich finde es sogar ziemlich schlimm. Aber wenn man mich fragen würde, nenn mal eine gute Band, würde ich sofort ABBA sagen. Und dann haben mich Leute darauf hingewiesen, dass das brutalster Schlager sei. Und das heißt, erst spät im Leben habe ich verstanden, dass eine meiner großen Liebschaften etwas ist, was ich eigentlich doch gar nicht lieben soll. Das heißt, ich mag schon gern Schlager. Ich mag diese super einfache Musik, die selbst für mich unmusikalischen Menschen schnell gemacht ist zum schnellen Mitsingen. Aber ähnlich wie Nicoletta, muss ich sagen, gab es bei mir dann so einen Wechsel. Ich glaube auch, das war in den 90ern, eigentlich als Grand Prix Eurovision umbenannt wurde in dieses herzlose, anglifizierte Eurovision Song Contest. Und danach hat es mich dann überhaupt nicht mehr interessiert. Und ich finde auch die modernen Schlager dann auch wirklich ganz schlimm. Also diesen neuen Versuch, vielleicht sprechen wir noch drüber, in der Schweiz Beatrice Egli oder halt Helene Fischer, das ist schon sehr problematisch.
Aber es gibt jetzt ein paar Sachen daran, die mich interessieren an dem, was Sie gesagt haben. Einerseits scheint es so, dass man sich vehement gegen etwas wehrt, und das hat ja auch mit dem Image zu tun vom Schlager. Irgendetwas daran passt nicht, oder, Michael Krokorus? Wenn Sie noch ausführen wollen, warum Sie jetzt so lauthals protestieren, nein, ich mag Schlager nicht, und wenn man da mit einem Gegenbeispiel, ja doch, aber wäre doch eigentlich auch Schlager. Woran liegt es denn?
Ja, die Liebe ist halt auch kompliziert. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es gibt natürlich dieses, es ist ja auch ein alter Hut, aber es gibt dieses Herabschauen auf den Schlager. Man hat das Gefühl, das ist sowas für das niedere Volk, das ist dumme Musik. Die Sachen, die da gesungen werden, sind auch textlich nicht so super interessant. Und es hat natürlich auch null Gegenhaltung. Also es ist das Gegenteil von Punk. Und ich habe mich als Jugendlicher eher dem Punk verortet. Und das war natürlich unglaublich peinlich gewesen, dann heimlich Schlager zu hören.
Aber stimmt denn das wirklich, dass die Texte wie nichts hergeben? Weil ich empfinde Schlager als eigentlich die hohe Kunst, in 2 oder 3 Minuten eine Geschichte zu erzählen, die mich berührt und die mir irgendwie Melancholie oder Nostalgie herbeschwört oder sogar sozialkritische Themen aufgreift. Also zum Beispiel Udo Jürgens. Gut, da kann man sich jetzt streiten, ist das wirklich Schlager oder ist das wirklich schon Liedermacher, wo unterscheidet sich das? Aber der hat ja wirklich sehr, sehr gut und sehr sorgfältig mit der Sprache, hat der wirklich Geschichten erzählt. Also ich war noch niemals in New York oder ein ehrenwertes Haus, wo es um ein Paar geht, das im Konkubinat lebt und dann die Denunzianten finden, die gehören nicht zu uns und so weiter. Griechischer Wein werden wir vielleicht auch noch darüber reden, über die Migration in Deutschland, wie die behandelt werden und so. Ich glaube eben nicht, dass das guter Schlager ist eben intelligent.
Aber ich wollte schon, diese Einschränkung, die muss wirklich bestehen bleiben. Im besten Fall ist der Schlager das alles.
Im besten Fall, aber ich glaube, das ist ja immer mit jeder Kunst so. Also im besten Fall ist es eben Kunst und im schlechtesten Fall ist es eben der Versuch. Irgendwie so.
Also ich erlebe eher Schlager, es kann es sein, ich bin in die Texttiefen von Udo Jürgens noch nicht so eingestiegen. Für mich ist eher der Ausdruck von Schlager, ist der totale Eskapismus. Es ist die totale Abwesenheit von jeglichen Inhalten. Es gibt keine Politik, keine Gesellschaft, keine Wut, keine Fragen. Es ist die totale Konzentration auf das Trivialgefühl Nummer 1, Liebe. Ich habe mal gelesen, dass es gab eine Doktorarbeit in den 70ern, die hat Schlagertexte untersucht und ich glaube 90% davon handelten nur von Liebe.
Ja, was
und
ist denn sonst noch wichtig?
Ja, gut, Eskapismus.
Aber die fallen Liebe unter 3 Prämissen. Erstens, Liebe ist der höchste Wunsch. Zweitens, das Fehlen von Lieben bedeutet Einsamkeit. Und drittens, nach Liebe wird immer gesucht oder auf sie gewartet. Und das ist eigentlich die komplette Textövre von allen Schlagern.
Also wenn ich mal hier einwerfen darf, mal ganz kurz, es wird noch in den restlichen 20 Minuten oder so, gibt es ein bisschen so eine Aufklärungsstunde für Sie, Michael Krokorus, weil wir werden Sie jetzt in die Abgründe des gehaltvollen Schlagers einführen. Okay. Aber was Sie jetzt gerade geschildert haben, trifft doch eigentlich, sagen wir jetzt mal, auf das Anfangsövre der Beatles ziemlich auch zu. Liebt sie mich nicht, ich hätte gern, ich würde gern.
Ja, aber Hard Day's a Night, ich weiß nicht genau, vielleicht verstehe ich einfach die englischen Texte nicht, das kann natürlich immer die Gefahr, wenn man Übersetzung macht, aber ich hab schon das Gefühl, dass da nicht nur natürlich Liebeslieder an sich ist, nicht schlecht ist, aber es wird noch mal reduzierter und verkitschter und ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen eingelesen, habe bei Adorno gesehen, er hat da geschrieben, das berühmte Arbeit Einführung in Musiksoziologie und da ist im Kapitel Leichte Musik steht Folgendes über den Schlager. Schlager beliefern die zwischen Betrieb und Reproduktion eingespannten mit Ersatzgefühlen, von denen ihr revidiertes Ich-Ideal ihnen sagt, sie müssten sie haben. Und das ist natürlich eine alte Geschichte. Intellektuelle fanden Schlager nie gut. Aber ich finde es doch interessant, was Adorno da gesagt hat. Er sagt nämlich, Schlager erzählen dir von Gefühlen, von denen du glaubst, dass du sie haben müsstest. Und das ist schon sehr vernichtend.
Sehr vernichtend sogar, ja. Und sehr direkt werkbezogen, auch natürlich. Ich habe meinerseits auch eine Definition gesucht von dem, was Schlager ist. Auf das wollte ich eigentlich raus. Also wir hatten jetzt Aber genannt. Wir hatten versucht irgendwie auch zum Grenzen, warum die Beatles jetzt beispielsweise auch über das Gleiche singen könnten und vielleicht auch anders gewirkt haben. Aber als Schlager möglicherweise. Aber ja, was ist denn jetzt eigentlich Schlager? Und ich bin auf Wikipedia in dem Sinn fündig geworden, dass niemand es genau definieren kann. Also eine 50-Jahre-Definition ist noch relativ klar. Das ist allgemein leicht eingängige, instrumental begleitete Gesangsstücke der Popmusik mit oft deutschsprachigen, weniger anspruchsvollen, oftmals auch sentimentalen Texten. Da hat es für mich wahnsinnig viele Leerstellen auch, muss ich sagen. Öfters mal und vielleicht und ja, und was heißt denn das Ganze eigentlich? An was wird das gemessen, was jetzt Tiefgang hat oder nicht? Das ist eine interessante Frage.
Ja, und auch wo die Grenze verläuft. Eben, wie gesagt, Schlager und Chansons. Wo ist da die Grenze? Das finde ich auch noch spannend. Ich finde das sehr schwierig zu definieren, weil... Oder wenn jemand sagt, ich mag französische Chansons und italienischen Schlager, dann tönt das immer viel, viel besser, als wenn jemand sagt, ich mag deutschen Schlager. Und ich frage mich, warum das so ist und warum diese Grenze auch so fließend ist zwischen diesen beiden Kategorien und man dann wie für sich entscheiden muss, okay, wo ist es jetzt irgendwie intellektueller? Wenn ich sage, ich mag französische Chanson, dann kommt einem in den Sinn ja eben, ich weiß doch nicht, Juliette Gréco,
genau.
Ganz genau, und diese Sachen. Aber wenn man dann diese Texte von Juliette Gréco zum Beispiel auf Deutsch übersetzen würde, dann weiß ich nicht, ob das dann genauso intellektuell herausfordernd oder intellektuell befriedigend für all diese Chanson-Liebhaber wäre, oder?
Liebt es an der Sprache, was meinen Sie?
Vielleicht, ja. Vielleicht liegt es an der Sprache. Vielleicht, weil Französisch und Italienisch ja nicht für die meisten von uns eine Muttersprache in dem Sinn ist. Und vielleicht ist das Deutsch dann auch einfach zu offensichtlich. Vielleicht.
Ich muss jetzt kurz nachhaken. Ich dachte jetzt immer, also meine Definition von Schlager war immer, ich täusche mich auf sich gerade, ich dachte immer, alles, was kein Rock, Pop, Jazz, Hip-Hop oder Punk ist, dass er bekannt ist und auf Deutsch gesungen wird, das sei Schlager. Ich dachte, Schlager gibt es nur auf Deutsch. Bei Chanson, klar, das ist Französisch, aber der Schlager, ist das nicht was Deutsches?
Mhm. Ja, interessanterweise, ja, bezeichnet das in Deutschland, was man jetzt zum Beispiel in den englischsprachigen Ländern als Hit bezeichnet. Es ist ja auch das gleiche Wort. Ein Hit und ein Schlager sind genau dasselbe, oder? Nur fragt sich jetzt, wie definiert sich das Ganze? Ich werfe Ihnen jetzt mal eine provokative kleine Geschichte hin, was ich mir überlegt habe, was der Schlager sein könnte. Es ist nämlich eine populärere Musikgattung, als es die Musikkritik vielleicht verträgt.
Ja, ich finde das noch eine gute Definition, ehrlich gesagt. Mhm.
Michael Krogos, Sie gucken ein bisschen zweifelnd. Wir sind uns ja wieder mal per Videokonferenz verbunden.
Ja, also sicherlich stimmt es, dass es gibt keine guten Schlager, es gibt nur erfolgreiche Schlager.
Das
also
stimmt doch nicht.
Ein guter Schlager, den keiner hört, das ist aber nichts. Von daher, ja, ich unterschreibe das.
Nun, eben, gibt es einen guten Schlager, gibt es einen nicht so guten Schlager? Ich habe ganz vergessen am Anfang, vielleicht meine erste Begegnung mit dem Schlager, sagen wir mal im angehend erwachsenen Alter, zu schildern. Das war Juliane Werding mit einem Stück, das von Drogensucht handelte. Am Tag, als Conny Kramer starb, auf der Basis eines Stücks aus den USA von The Band, The Night They Drove Old Dixie Down. Und das war jetzt nun wirklich der unfröhlichste Schlager, der mir je untergekommen war. Und der hat mich sofort wahnsinnig berührt. Eben 1972, oder? Man fängt an zu merken, dass das mit den Drogen nicht nur bewusstseinserweiternd war, sondern mitunter auch ziemlich todbringend. Und da macht einer einen Schlager und tritt mit dem in der Hitparade auf. Und mich hat das wirklich echt berührt. Und ich finde das auch heute noch ein Beispiel dafür, dass es tatsächlich auch guten Schlager geben kann.
Ja, am Tag, als Conny Kramer starb, war quasi wie die Ouvertüre zu der ganzen Diskussion, mit der ich sozialisiert wurde, so Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, das kam dann ein bisschen später, aber ich weiß noch genau, am Tag, als Conny Kramer starb, das habe ich natürlich dann auch geschaut im Fernsehen und ich glaube, mit meinen Eltern auch darüber gesprochen und die haben mich dann quasi auch ein bisschen daran, an das Thema herangeführt, eben Drogen und was Drogen machen können. Und dann kam dann sowieso die ganze Diskussion eben mit Christiane F. und so weiter. Aber das war für mich auch so das erste Mal, als ich irgendwie als Kind begriffen habe, okay, da gibt es etwas, das offenbar alle davor warnen, weil es so wahnsinnig gefährlich ist und man so, sogar daran sterben kann. So.
Michael Krogerus, wenn nicht, danach würde ich weiterfahren mit dem nächsten kleinen Stückchen dazu. Was mir auch auffällt bei dieser Diskussion, es geht immer relativ schnell darum, um das Gefühlsbetonte. Sprich in anderen Worten, wenn man es negativer fassen will, um Kitsch. Und Kitsch finde ich eins von diesen Wörtern, das wahnsinnig schwer ist, erstens mal zu definieren, also mehr als, als eine allgemeingültige Definition von Kitsch fällt mir einfach irgendwie wie nichts Richtiges ein. Das ist doch so auf die Personen zugemessen, die irgendwie quasi ja, mit etwas konfrontiert werden, oder nicht?
Ja, Kitsch ist vielleicht auch das falsche Wort eigentlich, aber wenn man sich anschaut, was eigentlich ein Schlager macht, das Lied von Conny Kramer kannte ich jetzt gar nicht, aber es sind ja schon diese Momente, an denen sich generell, sagt man auch Popsongs, aber ich glaube speziell nochmal Schlager orientieren, sie stiften Erinnerung und sie dienen so ein bisschen wie Bojen, an denen wir uns Menschen festhalten können, wenn wir so von den Umwälzungen der Zeit überfordert fühlen und Halt finden können. Es ist so ein leicht reaktiver Moment, wo wir sagen können, nein, wir wollen noch ein bisschen was von dem Schönen beibehalten. Und ich finde, diese Lieder orientieren sich sehr stark an der Sozialisation des Einzelnen. Also es ist immer so Tanzstunde, erster Kuss, vielleicht noch erster Schuss bei Conny Kramer, Heirat, Trennung, Urlaube. Also der Schlager knüpft so thematisch, und das finde ich ganz spannend, bevorzugt an den Grundtypen eigentlich total bürgerlichen Lebens an. Also wir werden so erinnert, hey, so wie du lebst, ist okay, aber weißt du noch, damals war auch noch gut. Und so ist so ein wohliges Grundrauschen im Alltag. Das kann natürlich, man kann das als Kitsch bezeichnen, man kann aber auch sagen, naja, das ist das Leben.
Könnte man tatsächlich, Nicoletta Cimino, was, Definition von Kitsch, was ist Kitsch in Ihren Augen, Ohren?
Ich hätte spontan gesagt, Kitsch ist etwas, jetzt in Bezug zum Schlager oder zu der Musik ist, wenn man es sich zu einfach macht, wenn man eben auf diese primären Gefühlspunkte, sage ich jetzt mal, drücke, eben Liebe, Sehnsucht, was weiß ich, Heimweh, Trennungsschmerz, Liebeskummer, Tod, Geburt, Heirat. Aber das ist dann Kitsch, wenn es sich wie, wenn es wie too obvious ist, was man eigentlich damit erreichen will mit dem Lied. Aber es gibt ja auch sehr nuancierten Schlager und der ist dann meistens gar nicht kitschig. Darum habe ich übrigens auch ein Problem mit diesem neuzeitlichen Schlager, eben alles, was irgendwie nach den 90ern kam und dann jetzt auch als Après-Ski-Gegröle quasi herhalten muss, das ist dann für mich wirklich so Kitsch, das ist dann wirklich so, eben die Refrains, die sich wiederholen, es eignet sich ganz laut zum Mitsingen, es ist immer wiederholend, das finde ich dann so wie das viel zu einfach. Aber es gibt sehr zärtlichen, poetischen Schlager auch und der ist nicht kitschig.
Also das, was Sie gemeint haben, diese Art von Ballermann-Schlager, die yeah, quasi im Wesentlichen aus dem Refrain bestehen und keine Strophen mehr haben,
ganz
damit
genau,
alle auch dauernd mitsingen können, ohne den Text richtig zu kennen. Mhm. Jetzt gibt es einen Aspekt des Schlagers, der mich noch interessieren würde jetzt. Und zwar ist das so ein bisschen die, ja, wie soll ich das umschreiben? Ich hätte mir gedacht, so eine Art wie eine soziologische Geschichtslektion. Und zwar sage ich das deswegen, weil ich tatsächlich noch so eine CD-Serie gefunden habe bei mir im Schrank, und das ist von Bear Family, eine deutsche Plattenfirma, die sich spezialisiert hat auf Neuausgaben von ganz alten Titeln. Und die haben eine Serie und die heißt Schlager im Spiegel der Zeit. Und ich habe die Abteilung 50er Jahre integral. Und das Interessante daran ist nicht so sehr die Musik, sondern was verhandelt denn die Musik hier eigentlich? Und ich gebe Ihnen so ein paar Beispiele. Da gibt es Titel, die heißen Einmal in Tampico. Also ich glaube, wir könnten jetzt ein kleines Quiz veranstalten und fragen uns, wo ist denn eigentlich Tampico? Und genauso wird es den Leuten in den 50 Jahren auch gegangen sein. Aber was ich damit sagen will, ist, dass das Lied gut war für Leute, die einen Weltkrieg überlebt hatten. Und plötzlich gibt es irgendeinen Anteil von Exotik, eine Welt, die sie nicht kannten. Es wurde gesungen über Gin und Rum, über braune Mädchen in Haiti, Havanna und Hawaii, über Kuba und den Kuba-Wein. Und bei lauter Exotik gingen auch die Details verloren von dem, was eigentlich zutrifft. Italien und Spanien schienen auch ein bisschen dasselbe zu sein. Aber trotzdem, dieser Moment, dass man den Leuten etwas vermittelt hat, was sie vielleicht nicht hatten.
Ja, es gab ja auch eine ganze Ästhetik dazu, oder? Ich mag mich erinnern, Freddie Quinn zum Beispiel, der viel von der Weite des Meeres und so weiter gesungen hatte, hatte auch immer diese Hawaii-Hemden. Ist so ein Bild. Also so, dass das Exotische, das aber irgendwie ganz weit weg liegt. Ich kann mir vorstellen, in Deutschland ebenso nach dem Zweiten Weltkrieg, die mussten alles wieder aufbauen, es war alles zerbombt und dann musste man sich ein bisschen in die Ferne träumen. Und da ist natürlich die Musik ein sehr probates Mittel dazu. diese ganze Exotik zu erleben, ohne dass man auch nur einen Fuß irgendwie über die eigene Türschwelle machen muss. Und dann ist man eben auf Kuba bei den braunen Mädchen oder auf Hawaii oder ja in Mexiko.
Ja, ich glaube, dass das Begriffsduo, um das sich eigentlich der Schlager kreist, ist ja Ferne und Heimat. Also die Schlager schweifen in die Ferne und sie lassen uns zurück und wir können von zu Hause aus von der Ferne träumen oder in den Texten dann häufig Leute, die in der Ferne sind, der Seemann, der von zu Hause träumt. Und was ich spannend finde, ist, dass sich das eigentlich inhaltlich bis heute nicht viel geändert hat. Also Andrea Berg oder eben Helene Fischer, die entflieht ja auch dem Alltag. Vielleicht nicht in die Ferne, sondern in so einen komischen unschuldigen, aber super intensiven Feierrausch. Das ist ja auch so ein totales Wegschweifen von dem, was jetzt gerade passiert. Und ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr starkes Motiv ist, diese Sehnsucht.
Ja, es gibt ja auch dieses Lied, ich komme wieder mit Udo Jürgens, aber ich finde ihn halt wirklich auch großartig. Es gibt dieses Sehnsuchtslied, par excellence, ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ich ging noch nie in zerschlissenen Jeans durch San Francisco oder irgendwie so, habe ich jetzt, glaube ich, falsch paraphrasiert, Entschuldigung. Aber das ist ja wirklich das Sehnsuchtslied von jemandem, der daheim sitzt mit seiner Familie und sagt, ich gehe mal kurz Zigaretten holen und eigentlich möchte er ganz, ganz weit weg und abhauen. An Orte, wo er noch nie war. Das ist ja so der Prototyp des Sehnsuchtsliedes sozusagen.
Ja, Sehnsuchtslieder sind eines und die führten dann manchmal auch ein bisschen in ganz komische Gefilde. Also um ein Beispiel zu nennen, 1953, Jambalaya, eines der berühmtesten Country-Stücke überhaupt. Wenn man an ein Festival geht, hört man es ungefähr 9 Mal bei 10 auftretenden Bands. Dieses Jambalaya handelt von einem Gericht aus den Südstaaten, eine Art Eintopf, scharf gewürzt. In Deutschland aber wurde aus Jambalaya eine Handlung in Peru, in den Anden, wo ein Herr immer Jambalaya ruft und dann die Mädchen küsst. Also da sieht man, da ist dann kulturell auch einiges ein bisschen in Bewegung gekommen. Aber das Interessante ist, dass mit diesen Wunschträumen und ja, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Also ich will einen Cowboy als Mann, das ist jetzt 60er Jahre. Es ist natürlich witzig abgehandelt, aber trotzdem, es erzählt uns ja eigentlich auch das Gleiche, wieder diese Sehnsucht. Junge kommen bald wieder, Freddie Quinn.
Schöner fremder Mann von Connie Francis. Die sieht den jeden Tag vorbeigehen und hat Sehnsucht. Vielleicht ist Sehnsucht der gemeinsame Nenner allen diesen, des ganzen Schlagers, vielleicht.
Wobei ich glaube, dass die Schlager natürlich auch schon, wenn man es historisch anschaut, noch stärker so eine Art von Mischung aus Opium fürs Volk und wirklich so eine Art, fast schon so ein reiner Appellativ an das Gefühl war. Also ich finde, einer der interessantesten Schlager war ja von Sarah Leander, Es wird einmal ein Wunder geschehen, was ja Goebbels benutzt hat als Durchhalteparole für die Nazis im Bombenkrieg. Also wirklich zu sagen, hey, wenn nichts mehr geht und nur noch dein Herz schlägt, dann spielen wir halt darauf jetzt. Und das ist ja so ein bisschen, ich sehe da eine Parallele zu dem Mitgrölen zu DJ Ötzi oder diesem Refrain, was Sie vorhin sagten, Herr Facker, und das, wo jeder mitsingen kann, auch wenn man den Song zum ersten Mal hört oder die Worte nicht kennt. Das finde ich schon das hat so eine Suggestivkraft der Masse, die mich so ein bisschen auch mitreißen kann, aber auch etwas befremdet.
Aber zwischen Fiesta Mexicana und griechischer Wein, zwischen dieser ganzen Exotik, die irgendwie via Abendtisch da verbreitet wird, gab es auch diese anderen Geschichten, also dass man zum Beispiel auch daran ermessen konnte, inwiefern Deutschland auch zum Einwandererland geworden war.
Absolut.
Also die Geschichte der italienischen Einwanderung in Deutschland wird auch verhandelt via Schlager.
Ganz genau, also eben griechischer Wein, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, das ist ja wirklich die Geschichte, wo Udo Jürgens in so ein griechisches Lokal kommt mitten in der Nacht und dann mit diesen Griechen zu sprechen beginnt und die erzählen von ihren Kindern, die sie noch nie gesehen haben, weil sie eben arbeiten müssen und irgendwann wollen sie wieder heim. Und da wurde doch auch etwas sehr Gesellschaftskritisches reingebracht eigentlich in dieses Lied. Das Gleiche war zwei kleine Italiener, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, Conny Fröbes, die das gesungen hat, zwei kleine Italiener, die am Bahnhof stehen.
50er Jahre wahrscheinlich, ja.
Ja, die heim wollen. Also es gibt immer wieder so Lieder, die wirklich auch ebenso fast politisch eigentlich waren in ihrer einfachen Botschaft.
Man kann sich aber jetzt auch beim Umgang mit dem Vokabular natürlich auch darüber aus heutiger Sicht aufregen, dass man die Italiener auch als klein bezeichnet.
Ja, zwei kleine Italiener. Ja, natürlich, ja. Aber wie die braunen Mädchen aus Kuba oder aus Hawaii, ist ja auch nicht wirklich politisch korrekt.
Aber interessant ist es auch, dass da viel transportiert wird, und das möchte ich zum Schluss dann doch nochmal irgendwie angebracht haben. Also wir hatten es am Anfang davon, dass das eigentlich quasi wie irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner dessen ist, was man überhaupt musikalisch oder auch textlich verfassen kann. Irgendwo so lautet das Klischee. Aber wir haben jetzt locker bald eine halbe Stunde darüber geredet, über Songs, die doch eine Halbwertszeit haben, dass wir sie auch heute noch erinnern, auch wenn sie 30 Jahre alt sind. Da besteht doch eine gewisse Diskrepanz.
Ich glaube, das ist das, was Mika vorhin gesagt hat, dass es eben uns alle irgendwie, dass das wie Bojen sind, die wir uns festhalten können. Und das sind in dem Fall auch Erinnerungsbojen. Eben, wenn Sie mich fragen, was für eine Beziehung habe ich zu Schlager, und ich komme dann gleich mit ganz frühen Kindheitserinnerungen. Das ist ja bezeichnend. Also eben, man macht das dann so fest an so Stationen quasi, was ja die Musik aber generell macht. Ich glaube, nicht nur Schlager. Es ist ja generell so, dass Musik ein Erinnerungsvektor ist quasi für uns, wie Gerüche ja auch.
Ja, es gibt ja diese sehr berühmte Studie aus England, die nachgewiesen hat, dass wir uns am besten an die Musik erinnern. Bei Mädchen ist es, glaube ich, das Alter 11 bis 13 oder 12 bis 14, bei Jungs 16 bis 19. Und die Erklärung dafür ist, dass in diesen Jahren waren wir so offen emotional für Neues und für anderes, dass die Musik, die wir zufälligerweise da gehört haben, die ging direkt ins Herz, und die vergisst man irgendwie nicht. Und wenn man nun das Pech hat, so wie ich, in diesen Jahren Schlager gehört zu haben, dann kommt man davon auch nicht mehr los. Und das ist natürlich schon so. Also ich habe jetzt gerade, während wir gesprochen haben, ein paar, vor allem ABBA-Songs, ist es bei mir im Kopf gehabt, da weiß ich genau, die werden mich mein Leben lang begleiten. Ich werde, egal wie ich mich auf den Kopf stellen werde, ich werde diese Melodien nicht aus meinem Ohr rausbekommen. Und das ist ein bisschen tragisch, aber es ist schon auch eine Leistung von dieser Band.
Ja, und ich darf mal, man kann das auch durchaus akzeptieren. Also man ist ein guter Gesellschaft, kann ich Ihnen sagen, Michael Kogos. Es gibt noch ein paar Millionen andere Leute auf der Welt, die dasselbe Gefühl auch haben beim Anhören von ABBA. Eines ganz zum Schluss noch, bevor wir uns voneinander verabschieden, noch ein paar Titel von heute aus den 2010er Jahren, die uns doch zeigen, wo sich der Schlager hinbewegt hat oder beziehungsweise nicht. Mit dir kann ich fliegen, du hast mich tausendmal belogen. Ja, jetzt wird es ein bisschen deutlicher. Auch Männer sind Menschen, finde ich jetzt undenkbar, zum Beispiel aus den 50er Jahren. Hingegen dieser hier, ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, das muss man sagen, ein ewiges Thema, so wie sich's für den Schlager eigentlich auch gehört. Das war der Kulturstammtisch zum Thema Schlager. Zu Gast waren Nicoletta Cimino, Journalistin und Moderatorin beim Echo der Zeit auf Radio SRF, und Michael Kogos, Journalist beim Magazin. Mein Name ist Erik Fackung.